Game On mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marjanovic.
Ladies and Gentlemen, meine lieben DartslauscherInnen, hier ist euer Gute-Laune-Podcast, auf den ihr die ganze Woche gewartet habt, weil wir euch auf andere Gedanken bringen, weil wir zielorientiert sind, weil wir Pfeilspitzen schleifen, weil wir die Fünfe auch mal gerade sein lassen können. Nehmt bitte wieder eure Meditationshaltung ein, den Rücken schön gerade, achtet auf die Zwerchfellbewegung und wenn es ganz unten brummt, dann habt ihr gefurzt. Oder es waren wieder die Analperlen. Hier ist Folge Nummer 143 von Game On, dem Darts Podcast, an diesem 4. April 2023. Das erste Jahresviertel ist schon wieder rum. Und er sieht trotzdem blendend aus. Robert Marjanovic, der Robstar. Ich grüße dich.
Hallo Elmar, das geht runter wie Öl. Ich grüße dich und natürlich alle Dartslauscher da draußen. Ja, mir geht's gut. Auch wenn es eine harte Woche war, aber mir geht's verdammt gut. Aber ich muss sagen, ich war die Woche krank. Das muss ich auch dazu sagen. Ich war ein paar Tage außer Gefecht, hat mich schon so ein bisschen aus der Bahn geworfen.
Was war es denn, wenn ich fragen darf?
Ja, so Erkältung halt, Hals, Glieder, Schmerzen, Kopfschmerzen, alles zusammen.
Männergrippe.
Es war schon eine extreme Männergrippe. Also ich war kurz davor, den Notarzt zu rufen. Nee, aber ich bin ja in einer großen Firma und da schniefen und husten schon die Leute seit Wochen. Krankheitsquote auch ganz schön nach oben gegangen. Jetzt hat es mich halt mal auch erwischt. Aber es geht mir wieder besser. Ich bin froh, dass ich morgen, also Montag, heute ist Sonntag, morgen wieder zur Arbeit darf.
Ja, Sonntagabend, das 100. European Tour Turnier in der Geschichte ist soeben zu Ende gegangen, die International Darts Open von Riesa. Und es hat tatsächlich schon wieder Gerben Price zugeschlagen. Er hat sich zum 4. Mal den Titel dort geholt. Das ist schon unglaublich, wie erfolgreich der Mann in Riesa ist. Das wird natürlich Thema heute sein. Und dazu die Premier League, klar, in Berlin mit dem Tagessieger Johnny Clayton. Aber Robby, die 142, die werden wie gecheckt. Wenn man so ein brillanter Spieler ist wie du.
Also die 142 haben wir letzte Woche schon gecheckt.
Ach, 143, entschuldige.
Deswegen würde ich mal vorschlagen, wir checken heute die 143 über Triple 20, Triple 17, Doppel 16. Der Klassiker. Rob Cross spielt es gerne über die Triple 19, Triple 18, Doppel 16. Finde ich auch einen guten Weg. Triple 17 als erstes spielen kann man auch. Aber ich würde schon sagen, immer mit der Triple 20 schön anfangen. Und wenn ihr die ganz hartgesottenen seid oder vielleicht auch diesen Switch gut könnt, dann spielt auch gerne mal. Ganz außergewöhnlich, wenn ihr unter Druck seid, Triple 20, Triple 19, Doppel 13.
Okay. Aber ich glaube, dieses Triple 17 machen viele, ne? Weil du einfach dann zwei Darts auf einem Feld spielen kannst und nicht groß wechseln musst.
Emma, wir sind immer noch bei der 143. Triple 17, Triple 17 sind 41.
Was ist denn mit mir los?
Irgendwo bei der 141 oder 140, 141 hat deine CD einen kleinen Kratzer, kann das sein? Springt sie.
Pass auf, das passiert, wenn du 53 Jahre alt bist, verstehst du? Und einen ziemlich entspannten Sonntag hattest, dann passiert genau das. Es war so ein Sonntagabend, an dem ich echt auf der Couch gelegen habe und ich habe mir Darts angeguckt. Ich habe mir genau das Turnier angeguckt.
Ja. Ich habe übrigens, apropos Alter, ich habe heute ein schönes Kompliment per Instagram-Story gekriegt. Da hat jemand wohl in der Halle in Riesa ein Schild geschrieben, Robstar Senior World Seniors Darts Champion 2042. Und ich habe das dann nur nochmal gerepostet und habe gesagt, hey, das ist 2030 schon möglich. Also 12 Jahre früher. Jemand hat mich ein bisschen jünger geschätzt. Finde ich sehr gut. Ich werde 2030 tatsächlich 50 Jahre alt.
Du wirst 2030 50 Jahre alt.
Genau, 80er Baujahr.
Du bist genau 10 Jahre jünger als ich, ne? Ich bin der gute 70er und du bist so ein junger Hüpfer. So ein
80er. Aber ich glaube, Baujahr. Du und ich, wir haben die 80er, 90er und die Nullerjahre. Das ist, glaube ich, für mich so mit einer der tollsten Zeiten, glaube ich, in denen man aufwachsen konnte oder leben konnte, glaube ich. Das waren schon schöne Jahre, also drei schöne Jahrzehnte, oder? So rückblickend gesehen.
Ja.
Die Welt schien sehr einfach.
Ich hatte eine gute Zeit.
Ja.
Ich weiß gar nicht, du, ob jetzt so auch jetzt unsere Kinder, ne, ob die jetzt die Zeit so als so extrem kompliziert wahrnehmen. Ja, es gab Corona und auch gerade so, meine ältere Tochter hat ganz schön geschimpft, ne, wir können nicht mal raus, wir können nichts machen. Trotzdem glaube ich, so wird das zurückblickend bei denen gar nicht so haften bleiben, wie das ja oft ist, ne? Dass man, wenn man ja im Urlaub war, man hatte irgendwie auch 5 Scheißtage, ja. Erinnerst du dich ja eher an diese 6 schönen Tage, als die Sonne schien und hast nicht die, ne, die Tage, als es Dauerregen war und es kalt war in dem Scheißhaus, ne, so, ja. die vergisst du irgendwie.
Ja, die werden es nicht anders kennen, also die werden sich dran gewöhnen. So, wenn ich jetzt erzähle, keine Ahnung, ohne Helm Fahrrad gefahren, mein Vater vorne eine Kippe geraucht im Auto, als ich hinten drin saß, das war ja damals normal. Das war ja nichts Besonderes.
Aber ohne Pause, 10 Stunden.
So sieht es nämlich aus.
Fenster hoch.
Genau.
Aber das mit dem Helm ist natürlich klar, ne?
Ja, ja.
Ich bin da trotzdem immer einer, der bei Kindern denkt, weißt du, wenn du die nur in Schutzkleidung hüllst und die sich auf die Fresse legen und sich nicht wehtun, dann wissen sie auch nicht, dass sie sich gerade wehgetan haben. Es muss manchmal auch wehtun, damit du realisierst und lernst aus deinem Verhalten. Ne?
Bei uns in der Nachbarschaft gibt es die Regel, wenn es 4 Räder hat, brauchst du nicht unbedingt einen Helm. Wenn es 2 Räder hat, unbedingt einen Helm. Das ist so Common Sense.
Okay.
Finde ich gut.
Ach ja, ja, finde ich auch gut. So. Ich weiß gar nicht, ob ich es so gut finde, aber ich finde es total gut. Du, wenn wir jetzt schon bei der Folge 141 sind, wir sind ja der ersten Bogie-Zahl gar nicht so weit entfernt, ja. Die 159. Und es kam, weil du ja mal den Wunsch geäußert hast, wann machen wir eine Folge, an der du so richtig mal alles rauslassen kannst, so eine Schimpffolge. Da wurde jetzt von ein paar Leuten übrigens geschrieben, mach das doch an der Bogie-Zahl. Die Idee finde ich eigentlich ganz witzig.
Sehr schön.
Ja.
Ich bin jetzt schon am Fiebern. Die Liste läuft, die Liste läuft.
Du hast schon einen hohen Puls. Und,
ja, ich werde das auch aufnehmen. Geblüstet. Ja, ich werde das auch aufnehmen mit 2-3 Gläsern Whisky vorher. So, dass es richtig knallt.
Ja. Der Robster hat sich da einiges vorgenommen. Das wird seine Sternstunde.
Definitiv.
Okay, die Kritik an dem Planeten Erde. Du, ich muss eines nochmal nachschlagen, weil ich selber fand, ich habe das irgendwie nicht gut rübergebracht, zu diesem Thema das Grübeln und Nachdenken sein lassen. Ich hab wirklich jetzt, seitdem ich das Buch gelesen habe, achte ich bei mir selber sehr drauf und ich hatte auch so ein paar Tage letzte Woche, wo ich das Grübeln und diese Selbstgespräche und diesen inneren Lärm irgendwie kaum abstellen konnte und ich gemerkt habe, wie negativ mich das beeinflusst. Und dann habe ich auch nochmal gedacht, weißt du, wir reden im Sport, gerade im Darts davon, dass es wichtig ist, den Kopf frei zu haben, ne? Oder sagen auch oft, es muss privat gut laufen, du darfst nicht so viele Baustellen haben, das wird dein Spiel beeinflussen. Genau das meint das ja, ne? Dass du diese inneren Gespräche versuchst, abzustellen und ich glaube, das ist echt schwierig. Da musst du längere Zeit dran arbeiten. Aber ich halte das für enorm wichtig. Wenn du das in den Griff bekommst, dass du diese inneren Gespräche abstellen kannst, weil du dir angewöhnst, die sie einfach nicht mehr zu führen, glaube ich, kann das eine ganz große Erleichterung sein. Das wollte ich nur noch mal kurz nachlegen, weil ich habe das so ein bisschen holprig erklärt und wir kamen dann irgendwann durch dich auch auf das Darts und haben das so für das Match an sich, ich meine, das ist ja das Gleiche auch im Match, ne? Solange ich im Match diese inneren Dialoge führe und ich ärgere mich über etwas, was mir gerade passiert ist, oder aber auch ich mache mir Gedanken über das, was vielleicht kommen wird, oder jetzt habe ich hier die Chance, den Van Gerven zu schlagen, weißt du, so, und ich fange an, mit mir ins Selbstgespräch zu kommen, dann bin ich ja weg, dann habe ich den Fokus nicht mehr auf dem gerichtet, auf um das es ja geht, auf meine Darts und meine Felder. Das muss ich ja hinbekommen im Sport, dass ich die Konzentration auf das Richtige lege. Das heißt ja auch immer das Bestreben des Gegners, in den Kopf des anderen zu kommen, damit der anfängt, über mich nachzudenken. Der will dich genau in dieses innere Gespräch eigentlich verwickeln.
Ja, aber es ist.
Das, finde ich, zeigt nochmal ganz gut, dass es im Sport auch, also wer das kontrolliert, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es Sinn machen kann, sich dessen zumindest mal bewusst zu werden. Ich glaube, das habe ich jetzt auch gemerkt, wenn du dir dessen bewusst wirst, realisierst du viel schneller, ah, ich bin schon wieder in so einem Gespräch. Du realisierst es ja gar nicht, wenn du darauf nicht achtest, sondern merkst vielleicht am Abend, ey, ich habe über so viele Sachen nachgedacht. Du musst halt schnell es realisieren, dass du in so einem Selbstgespräch bist, vielleicht auch in einem Match übrigens, ne? Weißt du, es läuft nicht gut, dass du irgendwann raffst, hör auf, dieses Gespräch mit dir zu führen, dass es nicht gut läuft, sondern konzentrier dich auf das Nächste, was jetzt kommt. Konzentrier dich auf die nächsten drei Darts.
Aber es ist so schwer, das zu beherrschen.
Ja, total schwer.
Das ist Wahnsinn, also ich schaff's nicht zum Beispiel. Muss ich jetzt sagen, an dieser Stelle.
Aber hast du das denn jemals wirklich trainiert? Das ist jetzt meine Frage. Weil du warst ja skeptisch beim letzten Mal, als ich das erzählt habe, ne? Weil du gesagt hast,
ja, weil
ich soll nicht mehr nachdenken. Oder?
Nein.
Eigentlich ist es ja, du sollst nicht mehr nachdenken. Du sollst aufhören, diese Gespräche mit dir zu führen.
Auf Darts bezogen gab es immer wieder Situationen in einem Match oder auch ein Match später oder so, wo ich dann irgendeinen Doppel hatte. Keine Ahnung. Steht da die Doppel 14 und plötzlich kommt mir in den Kopf, jetzt habe ich schon zwei Legs hintereinander diese Doppel 14 nicht getroffen. Jetzt steht sie schon wieder da. Warum habe ich das jetzt schon wieder stehen lassen? Wie konnte es so weit kommen? Wie kann ich das verhindern? Und das sind diese Selbstgespräche. Und dann fängst du an dir selber zu zweifeln und dann triffst du diese Doppel 14 auch nicht. Ganz einfach. Aber so wie du sagst, man muss das einfach ausblenden können und sich selber sagen, das, was du gerade im Moment machst, das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie gut du irgendwas kannst oder welche Situation das tatsächlich ist. Das sind einfach nur wieder diese Momente, genau wie, oh, treff bloß nicht die 5. Nichts anderes. Ja. Und es ist echt schwer, das auszublenden. Aber ich glaube, zumindest beim Darts oder beim Sport, glaube ich, kriegst du das nur raus, indem du immer wieder diese Situation hast und die irgendwann meisterst. Und dann merkst, hey, ist ja gar nicht so schlimm. Alles gut.
Man hört ja immer wieder auch so die Formulierung, dann gerade auch in einem Mentalsport, dass du sagst, na gut, der Typ ist nicht so ganz helle, aber das hilft dir im Sport. Ne, so ein bisschen das Andy Brehme-Ding, wie der den Elfer im WM-Finale 1990 reinmacht. Und da hast du auch das Gefühl gehabt, der hat nicht einmal darüber nachgedacht, dass er diesen Elfmeter verschießen konnte. Das ist natürlich eine glatte 1 mit Stern. Ne? Aber darf man das sagen? Ich glaube, er wird im Ranking unter den 10 intelligentesten Fußballern in diesem Land nicht geführt.
Ja.
Ist er nicht mit dabei? Ja, ist ja auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm.
Aber er hat ein Tor im WM-Finale geschossen. Das spricht relativ sehr für ihn.
Ja, weil er nicht nachgedacht hat.
Nein, nicht deswegen.
Der kam, doch.
Das stimmt nicht. Nur weil Lothar Matthäus die Fußballschuhe gewechselt hat in der Halbzeit. Nur deswegen. Alles andere hat nichts damit zu tun, sonst hätte Lothar den selber gemacht. So, nur um das mal klarzustellen.
Du, ich habe am Sonntag mal die Frage in den Raum geworfen auf Instagram. Welche Fähigkeit ist für einen Profi-Darter am wichtigsten? Ist es A, die Wurftechnik? Ist es B, der Fokus? Ist es C, die Gelassenheit? Oder ist es D, das Selbstbewusstsein? Was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft?
Also so jetzt spontan würde ich sagen, die Mischung aus allem wird's machen.
Aber du musst dich ja entscheiden für eins. Du musst dich für eins entscheiden.
Dann sage ich Fokus. Weil eben Fokus Konzentration ist und Darts ist ein Konzentrationssport und dann würde ich jetzt mal einfach sagen, Fokus, aber verallgemeinern kannst du das ja fast nicht. Aber wenn ich jetzt eins aussuchen müsste, sage ich Fokus. Was war denn die Mehrheit?
Fokus haben fast 50% gesagt. Ja. Ich war überrascht, nur 21% haben gesagt Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Frage, wenn du jetzt, ich habe auch geschrieben im Profi-Darts, ne? Im Profi-Darts ist die Wurftechnik wahrscheinlich nicht mehr so wichtig. Die spielen alle seit Jahren diesen Wurfstil und haben sich mit diesem Wurfstil ja auch in die Weltspitze gespielt. Also ist die Wurftechnik, glaube ich, sekundär. Sonst wäre Dave Chisnell nicht so erfolgreich und ein so großartiger Dartspieler. Ich habe eigentlich die Tendenz zu sagen, dass das Selbstbewusstsein wichtiger ist als der Fokus. Weil man vielleicht auch sagen kann bei den Profis, so den Fokus zu haben, obwohl ist eigentlich etwas, was ihr könnt, ne? Wobei das gar nicht, das stimmt gar nicht, ne? Jetzt, ich komme ins Schleudern, wenn ich diesen Satz ausspreche, weil das ist ja auch immer die Kunst und ihr verliert den Fokus kurz und seid wieder raus aus dem Tunnel und kommt nicht wieder rein, ne? Das ist.
Ja, aber. Naja. Aber da, um das jetzt mal so ein bisschen, ich will es nicht kontern, aber es steht 5-5, typische MVG-Situation, weil wir ja von Profidatern reden, bei einem European-Tour-Turnier. Und steht 5-5 und MVG fängt mit einer 180 an. Das war ja so sein Standardding im Decider. Ja. Und warum hat er die angefangen, oder warum fängt er das Leg mit 180 an? Weil er selbstbewusst ist oder weil er sich fokussieren kann in dem Moment?
Weil er gelassen ist.
Frage an dich, weil er gelassen ist, ja. Okay, alles klar.
Ja.
Ja.
Aber weißt du, was geil ist, Robby? Dass diese Fähigkeiten, die du im Darts brauchst, dass du die komplett ins Leben übertragen kannst. Ich glaube, Selbstbewusstsein, Fokus und Gelassenheit sind drei ganz elementare Dinge im Leben. Wenn du die beherrschst, wenn du die drauf hast, dann wirst du schon ein ziemlich gutes Leben führen. Finde ich ja, eigentlich ganz cool, ne?
Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch wieder. Ja. Ich sage jetzt einfach mal ja. Was ist ein gutes Leben? Ja, was ist ein gutes Leben?
Ein gutes Leben ist, dass ich mich selber wohlfühle, dass ich glücklich bin.
Ja.
Ich glaube, jemand, der sehr selbstbewusst ist, mag sich schon mal selber.
Ja.
Dem geht es schon mal diesbezüglich gut. Wer sich gut fokussieren kann, der ist gedanklich geordnet, und ich glaube, wenn Gedanken geordnet sind, sind auch Emotionen geordnet. Das hilft dir, um klar zu sein.
Ja.
Und Gelassenheit, sich ab und zu mal zurücklehnen zu können und auch mal über Dinge schmunzeln zu können, heißt ja auch, oder Fehler akzeptieren zu können, Rückschläge hinzunehmen. Gelassenheit ist auch was ganz Wichtiges, finde ich, im Leben. Die man ja auch nicht immer hat. Die hat man mal, ne? Wenn man gut drauf ist, hast du Gelassenheit, aber ich habe sie, so kenne ich von mir auch, wenn Stress ist, wenn viel los ist, bin ich nicht immer gelassen. Wäre ich gerne häufiger gelassener. Sind schon so drei Faktoren, die
ja, stimmt, Leben, ja. Wenn ich so drüber nachdenke, bin ich bei dir.
Also, Darts ist wie das echte Leben. Und wenn wir auf den letzten Donnerstag schauen, auf Berlin, dann war das natürlich ein Highlight im Leben aller deutschen Darts-Fans, vor allem für diejenigen, die wahrscheinlich auch dann noch in der Halle waren. Einer von diesen 10.000 Zuschauern waren der Mercedes-Benz Arena. Denn der 9. Spieltag der Premier League Darts wurde gespielt. Tagessieger, wir hatten es eingangs gesagt, Johnny Clayton. Ganz wichtiger Sieg für ihn. Ganz, ganz wichtiger Sieg für ihn. Kann sich im Finale mit 6-4 gegen den Bully Boy durchsetzen. Ja, ist so ein Spieltag, der Bock gemacht hat. Es ist ein Spieltag, an dem Peter Wright die nächste Niederlage kassiert. Geht gegen Gerben Price im Viertelfinale raus mit 3-6. Clayton schlägt Van Gerven im Viertelfinale knapp mit 6-5. Smith spielt ein richtig gutes Match gegen Dimitri Van den Berg. Smith verliert aber dann gegen Nathan Aspinall. Der gewinnt dann gegen Nathan Aspinall im Halbfinale. Aspinall hatte Chris Dobie geschlagen. Und Johnny Clayton kann sich im Halbfinale gegen Gerben Price durchsetzen, was ja zurzeit wirklich ein Kunststück offenbar ist. Bei der Qualität, ja, die Gerben Price zurzeit hat, das ist schon Wahnsinn. Van Gerven führt das Ganze an mit 25 Punkten, hat halt keinen Punkt dazu bekommen auf Tabellenplatz 1. Immer noch mal kurz ergänzend gesagt, diese Tabelle ist vor allem wichtig, was die Playoff-Plätze betrifft, darum geht's. Du sollst nach Spieltag 16 unter den Top 4 stehen, dann darfst du den Playoff-Abend auch wirklich mitbestreiten. Das heißt, Platz 1 Van Gerven, Platz 2 Gerben Price mit 20 Punkten, der Bully Boy mit 15, Aspinall 15 Punkte. Clayton verbessert sich von Platz 7 auf Platz 5, hat jetzt 12 Zähler, Dobie hat 10, Dimitri Van den Berg hat 9 und Peter Wright jetzt nach 9 Spieltagen mit nur einem einzigen Matchgewinn immer noch. Ist das eine Premier League-Saison für den? Alter Falter.
Ja, ja. Also ich glaube, von dem können wir uns verabschieden in der Premier League so langsam. Und war schon ein toller Abend, fand ich. Wenn ich jetzt gleich schon mal reinpreschen darf. Ich hatte dir doch letzte Woche erzählt, dass es mich ein bisschen ankäst, dass ich nicht vor Ort mit dabei sein konnte. Dann ruft mich der Basti an, dieser Hund, erzählt mir alles so schön, wie es war. Und war natürlich gigantisch. Und dann kotzt mich es noch mehr an. Und ich mag, war doch echt fies, oder? Er hätte auch mich beruhigen können und sagen, war nicht so und war nicht so der Bringer. Aber ich habe von allen nur gehört, ich habe auch mit Leuten geschrieben, die wohl auch schon bei den zwei vorherigen Ausgaben da in Berlin dabei waren. Und die haben alle bestätigt, das war was, nochmal was ganz, ganz Neues. Die Stimmung war unfassbar gut. Die Leute hatten mega Bock. War auch viel, viel besser als letztes Jahr zum Premier League-Finale. Es war richtig die Hölle los. Die Spieler haben es genossen. Die haben es auch gemerkt. Also alle Spieler haben auch gemerkt, heute ist ein ganz besonderer Abend und 10.000 Zuschauer hast du ja auch nicht jeden Tag so hinter dem Rücken. Also das ist fast dreimal so viel wie im Ali Pelli und das ist schon eine Zahl. Oder wie Ali Pelli sind dreieinhalb, oder? Dreieinhalbtausend.
Dreieinhalb, ja.
Genau. Dreieinhalbtausend. Ja. Und wer schon mal im Ali Pelli war, der weiß, dreieinhalbtausend, die können ganz schön Party machen.
Oh ja. Ja. Das hat ja auch klar, ein anderes Gebäude, eine andere Räumlichkeit und das hat eine ganz andere Dynamik dann. Ne? Das ist schon auch logischerweise sehr, sehr geil im Ali Pelli, aber natürlich ist es nicht so eine große Multifunktionsarena wie die O2 in Dublin, wie die O2 in London oder eben wie die Mercedes-Benz-Arena. Ja. Eine dieser ganz modernen, großen Dinger. War wirklich ein cooler Spieltag, einfach auch viel Feedback so bekommen von vor Ort, habe viele Fotos geschickt bekommen, hat irgendwie Spaß gemacht zu sehen, wie das alle berührt und es allen Spaß gemacht hat, dabei zu sein. Ein absolutes Highlight, vielleicht der größte Tag in Darts Deutschland im Jahr. Klar, wir haben den World Cup, ne, wir haben schon auch tolle Turniere, aber diese 9.000 dann in Berlin auch, finde ich, in der Hauptstadt, ne, das ist schon echt ein ganz, ganz schön großes Ding.
Ja, so ein paar Highlights muss man schon immer mal wieder sagen. Also ich fand auch diese damals Gelsenkirchen Arena auf Schalke. Warst du da dabei?
Ja. War ich vor Ort auch, ja.
Das war schon was Besonderes, fand ich, weil ich habe das ja als Spieler so miterlebt und du schaust auf diese Tribünen und die Menschen, über 20.000, sehen aus wie kleine Ameisen, die da oben sitzen. Das war schon heftig und jetzt auch Berlin wieder. Und
wobei halt Schalke war mir am Ende zu groß. Irgendwie war das war das eine coole Idee zu sagen, wir stellen einen Weltrekord auf. So, das fand ich eine coole, einmalige Idee. Aber ich würde nicht nochmal auf Schalke gehen, um Darts zu spielen. Ich fand das zu groß.
Das werden die auch wahrscheinlich so in der Form nicht mehr machen, die PDC Europe oder die PDC.
Nein, das glaube ich auch nicht, ganz genau.
Ja. Das war jetzt ja nicht das Highlight bei denen. Aber ansonsten fand ich das einfach so von der Erfahrung her ganz cool. Und Berlin, wie gesagt, ich jetzt so im Nachhinein, ich hätte es echt gerne erlebt, so als auch Experte dann vor Ort. Wäre schon geil gewesen. Aber ja, so ist das Leben nun mal.
Aber weißt du was? Dafür... Und ich freue mich riesig, haben wir eine neue Rubrik.
Elfen der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker.
The Hardest Worker, Elton der Sicherheitsschuh. Und das freut mich wirklich, dass sie mit uns kooperieren, dass sie Teil von Game On jetzt sind, weil es einfach ein sympathisches Familienunternehmen ist, mit dem ich ja auch schon während der WM kooperiert habe. Es ist vor allem eine Firma, die sich zu 100% mit Darts identifiziert. Sie haben ja diesen schönen Gedanken und sagen, wenn der Dartsport der Sport der Arbeiterklasse ist, dann schafft es das Darts, die Helden dieser Arbeiterklasse auf die größte Bühne zu schicken und sie abzufeiern. Und das gefällt ihnen wahnsinnig gut, weil sie logischerweise auch wissen, dass ja viele Darts-Profis aus handwerklichen Berufen kommen. Und so war Elton übrigens auch letzten Mittwoch mit dabei. Ich war ja bei Union Berlin, hatte echt einen richtig schönen Abend. Das war eine Darts-Veranstaltung, ein Darts-Event zusammen mit den Sponsoren von Union Berlin. Alle komplett Darts-verrückt. Also das habe ich überhaupt noch nicht erlebt. 200 Leute, die so Bock auf Darts hatten und die geschmissen haben und die standen und die immer ans Board wieder ran wollten. Und da war Elton mit dabei und sie hatten den Maximizer noch mitgebracht und hatten Flo Hempel mitgebracht, mit dem sie ja auch kooperieren. Und so war das ein schöner Abend. Und jetzt halt die Rubrik The Hardest Worker. Wird es jeweils in der ersten Woche eines Monats geben. Es ist die Rubrik mit dem Trainingstipp, den wir dann sozusagen auch einen Monat lang anwenden können. Und wir werden uns festlegen, wir werden dann auch in unserer Ausgabe The Hardest Worker auch den Hardest Worker nennen, um vielleicht auch einen Bezug zum Profisport, zum Profi-Dartsport da rauszuholen. Und wir wollen natürlich auch so ein bisschen schauen, ob ihr auch zu Hause, weil ihr mitmacht und weil ihr eingebunden seid und weil wir euch auffordern, ob ihr auch zum Kreise der Hardest Worker mitzuzählen seid am Dartboard. Heute in Folge Nummer 1, Robby, haben wir uns das Thema Disziplin herausgepickt.
Ja.
Und ich habe eine Umfrage gemacht zum Thema Disziplin und war sehr überrascht, weil fast die Hälfte gesagt haben, ich kann mit Disziplin nicht besonders viel anfangen. Ich schaffe es irgendwie nicht so diszipliniert zu sein, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Und ich fand die Zahl von knapp 50% erschreckend hoch, weil Disziplin, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges ist. In meinem Beruf, am Arbeitsplatz, aber auch privat. Eine gewisse Disziplin zu haben, glaube ich, hilft dir glücklich zu sein, hilft dir erfolgreich zu sein. Und jetzt natürlich auch an dich die Frage, wie wichtig ist Disziplin am Dartboard? Was würdest du sagen?
Extrem Disziplin. Also es ist extrem wichtig, weil allein schon, es geht ja schon los mit dem Wurf. Du musst immer wieder so diszipliniert sein, diesen Wurf gleich auszuführen. Und das erfordert schon die erste Disziplin. Und dann geht es ja immer weiter. Training, Vorbereitung, Material, alles muss irgendwie passen. Und das ist einfach die Disziplin, da immer dran zu bleiben, für mich.
Ist es im Darts nicht vor allem auch deshalb so wichtig, weil es ja schon monoton ist, weil ich gar nicht so viele Variationsmöglichkeiten habe wie in anderen Sportarten? Mein Eindruck ist, dass Disziplin doch echt besonders gefragt ist im Darts.
Ja, weil es eben es ist monoton, deswegen musst du ja so diszipliniert sein, um das immer weiterzuführen. Und ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt erklären soll, aber es gibt ja gewisse Dinge, die machen dir auch einfach keinen Spaß im Darts-Training. Du musst aber wirklich einfach sagen, da muss ich durch, weil das gehört einfach dazu, wenn du erfolgreich sein willst oder wenn du Erfolge erzielen willst, sagen wir mal so, je nachdem, ja, in welcher Liga du spielst.
Taylor war immer einer, der davon sprach, you have to be dedicated to darts. Das war so seine Erklärung, warum er so gut ist. Das heißt ja so, ich widme mich dem Sport. Das heißt letztlich auch, ich war diszipliniert. Hab jetzt mal so frei übersetzt ein ganz cooles Zitat noch von Mike Tyson gelesen, der so sagt, Disziplin ist, wenn du Sachen machst, die du eigentlich hast, aber sie umsetzt mit Liebe und sie tust, weil du weißt, dass sie gut für dich sind. Also Dinge, die dir eigentlich keinen Bock machen, sie trotzdem annehmen und sie liebevoll beackern. Das ist Disziplin und das bringt dich weiter.
Definitiv. Taylor ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich, weil der ja wirklich immer sehr diszipliniert war und auch einer der ersten oder wahrscheinlich der erste überhaupt, der das einfach als Job angenommen hat. Und du brauchst ja in deinem Job, in deinem täglich Brot auch die Disziplin, das jeden Tag gut auszuführen. Weil da geht es ja nicht nur um dich, sondern um viele andere Dinge. Und ich glaube, Phil Taylor, ja, das ist das Paradebeispiel, was man mit Disziplin im Darts eigentlich erreichen kann. Oder ja, wie schnell das, weil wir reden immer über den, ja, 16 WM-Titel, Majors 180 gewonnen oder 180 Turniere bei der PDC gewonnen. Aber mal ganz ehrlich, zu seiner Zeit, es gab niemanden, der ihm das Wasser reichen konnte. Über anderthalb Jahrzehnte. Niemanden. Niemanden. Und das war, glaube ich,
ja
auch der Grundstein war die Disziplin, die er hatte. Entschuldigung. Aber ich muss immer so ein bisschen, ich bin immer so ein bisschen nervös, wenn ich über Taylor rede, weil mich das einfach so fasziniert. Weil das genau sein, wenn du zu mir sagen würdest, beschreib Taylor in einem Wort, wäre wahrscheinlich Disziplin das Wort, das ich wählen würde.
Ja, cool.
Ja.
Und ich glaube, dass es auch der Grund war, also das war ja auch so der Moment, als ich dann so richtig ins Darts reingekommen bin und das kam dann nach Deutschland und man hatte immer mehr Kontakt auch zu den Spielern. Es war ja damals ein Rätseln, warum ist dieser Taylor eigentlich so gut? Keiner wusste genau, warum der so gut ist. Und ich glaube, der Unterschied war die Disziplin. Er war der, was du schon gesagt hast, der das zum Job gemacht hat, der morgens 4 Stunden getrainiert hat, der nachmittags 4 Stunden trainiert hat, der damit 8 Stunden auf der Uhr hatte, im Gegensatz zu allen anderen, die sich abends erst in der Kneipe getroffen haben und Darts gespielt haben. Ich glaube, am Ende war wirklich der Unterschied seine enorme Disziplin über einen so langen Zeitraum. Das ist ja auch unfassbar. Ne? Das ist wirklich unfassbar, was es da für eine Birne für braucht, auch immer wieder ranzugehen. Und wir wissen ja alle, ein Training bringt ja nichts, wenn ich mich da ranstelle und ich schmeiße einfach ein paar Pfeile. Also ein Training ist ja nur dann hilfreich und bringt dich nur dann weiter, wenn du es auch intensiv betreibst, wenn du eine Absicht hast und die umsetzt und versuchst daran zu arbeiten. Das muss schon was Aktives sein. Das ist nicht nur einfach ein paar Pfeile werfen. Ich spiele mal ein paar Legs. Das ist kein Training.
Ja.
Hast du eine Idee? Gibt es eine Übung für dich, bei der wir herausstellen können, dass das eine besondere Disziplin erfordert?
Also ich kann jetzt nur so ein bisschen allgemein drüber reden, wenn ich ehrlich bin. Für mich ist immer Disziplin heißt, ich setze mir immer ein Ziel zum Schluss von dem Training. Der Tag soll einfach eine Struktur haben, ein Ziel haben. Das kann jetzt bei jedem anders sein. Bei mir war es dann meistens so, dass ich entweder mit einer 180 das Training beende oder mit einem High Finish oder 10-mal das Bullseye werfe oder wie auch immer. Das muss ja jeder für sich selber so ein bisschen rausfinden.
Und du es dann so lange machst, bis du diese 10 Bullseyes getroffen hast.
Genau. Okay. Und dann brauchst du ja die Disziplin, das durchzuziehen.
Ja.
Und auch die Zeit natürlich, aber ich finde, es muss schon eine Hürde da sein irgendwo zum Schluss. Und dann gehst du auch mit dem guten Gefühl da raus und weißt, okay, das habe ich heute geschafft, was ich mir da vorgenommen habe zum Schluss. Weil ansonsten ist es wieder dieses Thema, ja, mache ich morgen. Das hat mit Disziplin nichts zu tun. Deswegen setzt euch zum Schluss vielleicht so ein kleines Ziel. Das wäre so mein erster Gedanke im Training und versucht das einfach zu erreichen. Auch wenn es manchmal echt hart ist. Aber glaubt mir, ich hatte schon einige harte Abende und Tage. Deswegen.
Ich werde ja auch, zum einen spiele ich ja gerade regelmäßig, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, ist es nicht so, dass ich jetzt irgendwie am Tag anderthalb Stunden spiele, sondern bei mir sind es vielleicht eher so 20 Minuten. Ich habe das jetzt wirklich auch zum Anlass nehmen wollen, ne, durch unsere neue Rubrik, dass ich jetzt auch einfach regelmäßiger und noch bewusster regelmäßig ans Practice Board gehe, dreimal die Woche. Das heißt, ich werde mir vornehmen, ich bin ja jemand, ich habe schon ein paar 180er geworfen und es ist auch häufig so, dass ich, wenn ich spiele, habe ich 180 mit dabei, aber ist auch nicht an jedem Tag logischerweise so. Ich würde mir vornehmen für diesen Monat April, dass wenn ich ein Training anfange, muss ich 180 geworfen haben. Ich trainiere so lange, bis ich 180 im Board habe. Ist das ein zu hohes Ziel für mich oder meinst du, daran werde ich kaputt gehen, eingehen, wie so ein kleines Primelchen?
Kannst schlecht einschätzen, aber du musst immer jetzt noch den Druck dazu rechnen. Du wirfst immer mal wieder eine 180, ja, aber die wirfst du eben.
Du hast recht.
So, und jetzt hast du das im Kopf.
Ich muss sie werfen jetzt.
Und glaub mir, wie schön scheiß schwer dieser dritte Dart werden wird für dich, wenn du dann da sitzt, okay, jetzt sind die ersten zwei drin, jetzt muss ich nur noch einen, dann habe ich es heute geschafft. Und das ist dann so hart. Das ist dann so vergleichbar wie mit dem neunten Dart auf Doppel 12 bei einem neuen Darter.
Okay. Ich werde das trotzdem mal machen. Ich kann euch ja schon nächste Woche erzählen, ob das überheblich war oder ob ich mich da selber falsch eingeordnet habe. Ich werde das machen, also mein Training beginnt, ich werde spielen und ich, klar, sobald ich 180 habe, habe ich sozusagen mein Training soll erfüllt und werde meine Disziplin dann darin üben, wenn das logischerweise erstmal so schnell nicht geht und ich das Board nicht verlassen darf. Du hast mir aber irgendwann, Robby, was erzählt von einer, ist schon ein Weilchen her, von der 100-Stunden-Regel oder irgendwie sowas?
Ja, es gibt ja, genau, gut, dass du sagst, passt gut dazu, die 100-Stunden-Disziplin-Regel, das ist so weit verbreitet, das heißt, ich habe halt gelesen, wenn du etwas 100 Stunden im Jahr machst, das bedeutet 18 Minuten am Tag ungefähr, dann und dich dem intensiv widmest, dieses eine Jahr 100 Stunden lang, dann wirst du in dieser Sache besser sein als 95% der Menschheit.
Das heißt, wenn ich dreimal die Woche trainiere, also jeden zweiten Tag, müsste ich eine gute halbe Stunde trainieren, dann käme ich so in etwa auf diese 100 Stunden.
Genau. Und dann müsstest du laut dieser Theorie, ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, besser sein im Darts als 95% der Menschheit. Also nicht vergessen, nicht der Darter, sondern der Menschheit. Und ich finde, etwas besser zu können als 95% der Menschheit ist doch schon mal ein schönes Ziel, oder? Oder ist doch schon mal ein guter Schritt. Ja,
deswegen. Absolut.
Ja. Gilt übrigens für alles, diese Regel.
Okay. Ja. Also nicht nur fürs Dart, sondern für alle Bereiche des Lebens auch.
Nein.
Als Marke so eine 100-Stunden-Marke, okay.
Ja.
Du, The Hardest Worker, wenn wir uns von den Profis einen rauspicken, wir haben eben über Taylor gesprochen, der ist jetzt gerade logischerweise nicht mehr aktiv und das schon seit ein paar Jährchen nicht mehr. Wen würdest du dir rauspicken, um zu sagen, das ist für mich the hardest worker, das ist einer, der über eine enorme Disziplin in die Weltspitze gestoßen ist oder jetzt auch so einen Karriereverlauf hat, wo ihm die Disziplin sehr viel hilft und sie sozusagen auch die Basis seines Erfolges ist?
Puh, aktueller Spieler. Sollte es natürlich sein. Ich würde jetzt sagen, aufgrund der Tatsache, dass er eine schwere Verletzung hatte, haue ich jetzt einfach mal Nathan Aspinall raus. Weil das nochmal gezeigt hat, wie diszipliniert er eigentlich ist. Weil er selber gesagt hat, er wusste nicht, ob es nochmal weitergeht mit dem Darts oder nicht. Konnte ihm auch keiner sagen. Aber es ist weitergegangen und wahrscheinlich wäre es nicht bei mir gewesen, wenn er diese Verletzung nicht gehabt hätte. Aber das hat mir nochmal gezeigt, dass der echt ein Beißer ist.
Ja, das passt, finde ich, auch noch zu einer anderen Sache ganz gut rein. Ich habe es bei Darren Webster oft gedacht. Einer, der ja immer gesagt hat, da hat es mein Hobby, ich gehe meinem Beruf ganz normal nach. Und wenn ich trainiere, trainiere ich abends nochmal 2 Stunden, nachdem ich eigentlich den ganzen Tag gearbeitet habe. Und ich oft gedacht habe, ey, Wahnsinn. Also gerade auch so in der Vorbereitung auf ein großes Turnier, gehst du jeden Abend nochmal 2 Stunden ans Board. Das war bei Aspinall genauso, ne? Der ja diesen Karriereverlauf hat, wo ja keiner an ihn geglaubt hat, bis auf ihn selbst, wo er Buchhalter die Ausbildung gemacht hat, weil seine Großeltern, seine Eltern alle gesagt haben, mach das und mach safe, du hast eine Frau, du hast Kind, du musst Kohle reinbringen. Und er immer nur gedacht hat, ja, ich mach das, aber ich werde am Ende Profi werden. Das ist ja auch tatsächlich aufgegangen, unglaublicherweise. Also ich finde, auch da passt das zu ihm, dass er nach seinem Buchhalterjob und Dasein immer noch abends ans Board gegangen ist, wenn die Kinder im Bett waren und trainiert hat.
Ja, und das spricht echt für ihn.
Ja.
Und man gönnt ihm auch total. Das ist das Nächste, was ich finde, dass er auch nicht abgehoben ist oder sonst irgendwas, sondern und das auch nie hervorhebt und sagt, oh, ich habe heute schon wieder 8 Stunden irgendwas gemacht. Das ist ein Typ, der hat das, glaube ich, im Blut so ein bisschen auch die Disziplin. Ich glaube, du musst auch dafür geboren sein, diszipliniert zu sein. Das kann nicht jeder. Das kann nicht jeder. Aber deswegen, sicher haben viele das Talent, Dartspieler zu sein, gute Fußballer zu sein oder sonst irgendwas. Aber im Endeffekt zählt ja am Ende doch nur die Disziplin.
Ja. Also, the hardest worker in seiner ersten Folge ist Nathan Aspinall. Das war's also mit the hardest worker hier in Podcast Folge Nummer 143.
Elfen der Sicherheitsschuh präsentiert the hardest worker.
Die International Darts Open 2023. 8. Auflage. Es war das nächste Wochenende, das wieder viele, viele Darts in sich hatte und viele Matches sind gespielt worden. 47 an der Zahl in diesem 48er Teilnehmerfeld. Wir haben es schon gesagt, das 100. European Tour Turnier in der Geschichte. Die European Tour, die 2012 losging. 1. Auflage damals in Wiener Neustadt. 12 Spieler von damals waren jetzt auch an diesem Wochenende noch mit dabei. Das ist immerhin ein Viertel.
Ja.
Das Ganze ja vor 11 Jahren. Ist schon erstaunlich, ne?
Ist echt erstaunlich. Waren es damals schon so viele wie 48 oder waren es weniger? Das weißt du nicht mehr, gell?
Nee, habe ich ja nicht mehr drauf. Das ist eine gute Frage. Ich habe trotzdem die Namen mal rausgeschrieben.
Ja, und ich glaube, es waren insgesamt nur, ich weiß gar nicht. Doch, es müssten eigentlich 48, nee.
War es sogar ein 64er-Feld, weil man ja noch auf 2 Bühnen gespielt hat? So, und jetzt wird gegoogelt von Robin. Ich kann euch in der Zwischenzeit mal die Namen nennen, die tatsächlich 2012 Wiener Neustadt und jetzt in Riese auch mit dabei waren. MVG, Ross Smith, Ian White, Joe Cullen, Richie Bennett, Simon Whitlock, Barney, Dave Chisnell, Peter Wright, Kim Heibrechts, Brandon Dolan und der Bully Boy. Sieger 2012 übrigens Justin Pipe. Weißt du, was Justin Pipe macht? Der ist ja nicht mehr auf der Weltrangliste, der ist ja futsch. Er hat damals das Finale gegen James Wade gewonnen. Und das war damals für den ein Riesensieg. Das war ja die Zeit, der war ja Top 10, ne? Das ist auch einer, der irgendwann komplett durchgereicht wurde.
Ja,
so,
das war.
War der Huster das aus? Der Huster, so der letzte Dämpfer, wo er dann auch von der Community ganz schön Pressure bekommen hat? Ne, das Husten bei der WM.
Ja, das war schon heftig, ja. Das war ein Typ, der war so ein bisschen auf der Schwelle, auch mal ein kleineres Major bei der PDC zu gewinnen, fand ich. Also, es war auch einer, den du immer so im Gespräch hattest. der spielt eventuell Premier League mal, aber der war halt einfach zu unspektakulär, viel zu langsam, ja, und das war ja schon heftig. Und mir ist er natürlich immer in Erinnerung geblieben oder bleibt mir in Erinnerung, diese legendäre Szene mit, der beste, einer der besten Spieler des Universums, Kevin Painter. Als er diesen, der war ja früher mal Käfigkämpfer oder MMA hat er gemacht, Justin Pipe, und hat er irgendwie so eine kleine Diskussion gehabt mit Kevin Painter auf der Bühne nach dem Match, und Painter geht von der Bühne und Pipe fängt hier an, irgendwelche Kampfmoves zu machen, und so auf der Bühne habe ich noch nie gesehen, so ähnlich wie Kirk Shepard, der Karate Kid, nur in richtig Hardcore. Deswegen Justin Pipe.
Aber ja, Justin war Boxer.
Ich habe gehört, er wäre MMA-Fighter gewesen, Mixed
Martial
Arts.
Justin war Boxer. Und weil sein Vater und sein Großvater auch schon Boxer waren.
Okay, aber das müsst ihr uns jetzt schreiben, weil ich habe in Erinnerung mit seinen Moves, dass er auch immer den Ellenbogen mit ins Spiel gebracht hat, wenn er seine Moves gezeigt hat. Und ich kenne mich im Boxen nicht aus, aber der Ellenbogen ist verboten.
Ellenbogen ist verboten. Ich bin mit dem ja zu der Zeit recht oft laufen gegangen. Hab das ja auch in einem meiner Bücher geschrieben. Wirklich, die witzigste Aktion war damals, dass er zum Joggen kam mit und war komplett eingepackt in einen Müllsack, weil der abnehmen wollte, weil der schwitzen wollte.
Ja.
Und ich dachte, willst du mich verarschen oder was? Jetzt gehen wir hier irgendwie 6-7 Kilometer laufen und du läufst im Müllsack neben mir her. Aber das so hat er offenbar auch als Boxer trainiert, und von daher hat er mir oft von dieser Zeit erzählt, und ich bin mir von daher sehr sicher, dass er das ein guter Boxer war. Und das war ja dann auch die Schulterverletzung nach einem Motorrad- oder Autounfall, ne, die ihm ja dann aus dem Boxsport rausgenommen hat. Das war ja eigentlich sein großes Ding, so ein bisschen vielleicht wie bei Price, weißt du, den Rugby-Sport eigentlich, das war der Sport so seines Herzens, das war bei Justin Pipe das Boxen, und der dann ja trotzdem, wie gesagt, auch sehr, sehr erfolgreich im Darts war, aber der ist inzwischen weg und ist nicht mehr auf der Rangliste, ist also nicht mehr Top 64, nee, der ist weg, der existiert
nicht mehr. Der spielt auch keine Challenge Tour, keine Q-School, gar nichts mehr, der hat sich wohl da komplett rausgenommen und war aber trotzdem so im Nachhinein gesehen eine tolle Karriere gehabt. Das kann nicht jeder Weltmeister und mehrfacher Major-Sieger sein, vor allem nicht, wenn du zu Lebzeiten von Phil Taylor Darts gespielt hast, da wurde es natürlich schwer, da was abzugrasen, aber ansonsten muss ich sagen, ein guter Typ, und wäre nicht so langsam gewesen, wer weiß, Premier League wäre drin gewesen.
Und auch einer derjenigen, die neben ihrer Darts-Karriere auch immer noch die Firma behalten haben, der hat ja irgendwie Baumkronen geschnitten oder ne, das so. Das hat er alles aufrechterhalten. Der hatte sozusagen zwei Jobs parallel laufen. Egal, es ist schon ein Weilchen her. Sieger ist auf jeden Fall
gespielt. So, also. Übrigens waren es damals 64 Spieler, die bei dem ersten European Tour.
64, ja, das ist genau. Ja. Weil nämlich damals auch noch in Wiener Neustadt auf zwei Bühnen gespielt wurde.
Genau,
nicht alles auf einer Bühne. Ja. Also Sieger ist am Ende Gerben Price, der sein achtes European Tour Turnier gewinnen kann. Es ist sozusagen der Doppelsieg. Letzte Woche Leverkusen gewonnen im Finale gegen Dirk van Dijvenbode. Diesmal war er erfolgreich gegen MVG. 8-4 Erfolg, spielt ein 105er Average, spielt ein großartiges Wochenende. Der ist zurzeit in einer bestechenden Form. Auch da vielleicht nochmal gleich, ich habe nochmal überlegt, wo kam bei dem die Wende in diesem Jahr? Also man darf ja echt nicht vergessen, bei Gerben Price spielt gegen Gaga in der WM Viertelfinale, setzt sich Kopfhörer auf. Das ist schon ein Tiefpunkt für ihn gewesen. Und er hat sich unheimlich schnell befreien können. Können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, wo da genau die Wende kam. Denn es ist auch mal wieder ein richtig gutes Turnier eines deutschen Spielers. Martin Schindler steht im Halbfinale. Zum ersten Mal in seiner Karriere spielt er einem European Tour Halbfinale. Er verliert es gegen Michael van Gerven mit 4-7. Und spielt trotzdem einfach ein tolles Wochenende, weil er im Viertelfinale Clayton schlägt in einem wirklich überragenden Match. Das muss man wirklich sagen. 102er Average, Doppelquote von über 70%. Und es ist der erste Deutsche seit 2019 München, seit Max Hopp, der das Halbfinale eines European Tour Turniers erreichen kann. Ich habe aufgrund dessen nochmal nachgeschaut, wie das in diesem Jahr bislang lief. 11 Turniere sind gespielt worden auf der Pro Tour sozusagen. Also 8 Players Championship, 3 European Tour Turniere. In 5 gab es einen Deutschen im Viertelfinale, in 4 jetzt sogar im Halbfinale. Also fast bei der Hälfte der Turniere haben wir einen Deutschen im Viertelfinale. Das ist schon cool, ne? Also nicht nur Clemens und Martin Schindler, sondern auch, wie wir wissen, Ricardo Pietrzko, Players Championship Turnier Nummer 8, war ja auch er im Halbfinale mit dabei. Das ist schon geil.
Das ist mega im Moment. Ich sage ja, wir haben ein Luxusproblem. Wir können gar nicht alle besprechen, weil wir jetzt vielleicht auch noch dann sagen müssen, Nico Springer, ja, ohne irgendwelche Ambitionen auf der Tour zu spielen, rockt das Ding wieder komplett ab, spielt knapp 100 Average gegen Scott Williams in der ersten Runde. Ja. Der ist ja echt nicht leicht zu schlagen. Ja. Das wissen wir. Besiegt dann einen zugegebenermaßen schwachen Dimitri Vandenberg, aber den musst du erstmal schlagen, so ein Premier League-Teilnehmer ohne die Erfahrung.
Absolut, absolut.
Und auch Hetter, das war nicht so einfach, wie das Ergebnis am Ende dann war mit 6-3. Aber Nico Springer, auf den freue ich mich schon und haben ja auch schon viel geschrieben, wann verdammt nochmal ist deine Ausbildung zu Ende? Du musst endlich einsteigen. Ja. Aber ich finde das gut, trotz allem finde das gut, wie er es macht und aber dann trotzdem auch wieder kommt und so abrockt. Das ist auch einer, wenn der mal loslegt, glaube ich, auf der Tour und sich den Tourcard schnappen kann und das die Qualität hat er. Muss er ja, haben.
Finde ich auch.
Den würde ich direkt im ersten Jahr auch bei der WM sehen und als Qualifikant, weil der ist, hat die Qualität ist einfach zu gut.
Ist zu gut. Der hat ja auch so Momente mit dabei, wo er dann eine 180 wirft und wo er, weißt du, der erste drin, zweite, oh, schwupp den dritten hinterher, wo er ja kaum hinguckt, wo er einfach, wo du merkst, der Kerl hat einfach echt einen guten Touch und es geht ja mir ähnlich wie bei Carsten Ruprecht, bei Pascal Ruprecht, nicht Carsten, Pascal Ruprecht, dass das technisch echt sauber ist. Ja. Ich mag den Wurfstil sehr. Ist geil, wie der vorne rausgeht, der so ein bisschen Babyface, aber dann so einen unglaublichen Körper dazu noch unten dran hat. Ja. Das ist schon echt cool. Also da haben wir gute Jungs und wir haben natürlich auch Liam Mendel-Lawrence, ja, der jetzt sein Debüt auf der European Tour gefeiert hat, der Richie Burnett rausnehmen kann, der knapp nur gegen Noppert verliert mit 5-6. 18 Jahre jung, der war ja jetzt auch bei The Zone im Kommentar an der Seite von Adrian Geiler. Also das guter Typ, weißt du, der nächste Gute, der kommt, der ja auch noch gar nicht lange spielt, der ist irgendwie seit im Dezember 2019 mit Darts begonnen und spielt European Tour 2023. Also, ist Wahnsinn.
Ja, ja, Liam kenne ich ja schon eine ganze Weile, weil ich ja immer wieder in Augsburg bin, im Dartsport-Förderzentrum dort und da wird er schon, glaube ich, seit Jahren so ein bisschen gepusht und habe immer mal wieder auch mit ihm gespielt, auch schon bei Peter Seidel da in der Kneipe, eher in München. Ist ja ein guter Typ.
Im Harlingen.
Im Harlingen, genau. Das ist das Darts-Museum dort. Und Liam ist ein guter Typ und ich meine, mit englischem Nachnamen Lawrence ist doch alles angerichtet. Ja, er absolut muss noch ein bisschen wachsen, er ist noch ein bisschen klein, finde ich. Also da ein paar Zentimeter
1,97
gehen noch. Ja, also die 2 muss er knacken. Die 2 muss er dringend knacken. Aber er hat ja noch 3 Jahre Zeit zum Wachsen, von dem her. Vielleicht schafft er es.
Ich schaue gerade noch mal auf die Viertelfinals. Da war natürlich auch das Match von MVG gegen Peter Wright irgendwie interessant, weil es ein Whitewash war gegen Peter Wright, der nun 85er Average spielt, der chancenlos ist, der nur 4 Darts auf Doppel hat und logischerweise bei einem Whitewash keinen trifft, der wieder im Match auch die Darts wechselt. Ich habe immer weniger Verständnis, weil ich es als eine Ausrede empfinde.
Ja.
Peter Wright, der hat jetzt die Ausrede, es sind die Darts. Und das kann er in die Tonne kloppen. Und mit der Einstellung schafft das auch nicht. Der muss die Kurve kriegen, der muss wissen, es liegt an ihm. Was ich meine?
Ja.
Das ist so ein bisschen Adrian Lewis-mäßig. Adrian Lewis ist viel zu wenig selbstkritisch und ist und viel zu faul und viel zu trainingsfaul, um da oben mitzuspielen, obwohl er es eigentlich könnte. Das ist sowieso klar. Ne?
Wissen wir ja alle. Keine Disziplin.
Ganz genau. Ne? Genau. Ja.
Aber Peter Wright,
du merkst, muss jetzt aufpassen.
Ja, ja. Der macht sich viel zu sehr Gedanken. Wenn ich dann höre, er hat da bei den englischen Kollegen im Interview, fängt er an, vor der Kamera denen zu erklären, ganz genau, wie er jetzt steht, um seinen Rücken zu entlasten, damit er diese schlechten Zeiten wohl irgendwie, keine Ahnung, zwar mitnimmt, aber dann Kräfte sammelt für die guten Zeiten und so weiter. Ich glaube, der ist voll in seinem Kopf gefangen mit der ganzen Thematik. Darts, Stand, den hat er ja wohl verändert, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen in DMs auf Instagram, dass ich mir das anschauen soll. Hätte sie ja selber auch gesagt, er steht jetzt anders, damit er seinen Rücken ein bisschen entlastet.
Ja, der Fuß ist nicht mehr parallel am Hockey, sondern ja. Er ist jetzt so ein bisschen spitzer stehend. Ja.
Genau, das habe ich ja auch versucht und es ist echt schwer, sowas hinzukriegen, weil ich ja auch eine Haltung habe beim Dartswerfen. Ich weiß nicht, ob du hast ja schon öfters mal gesehen, geht bei mir auch so ein bisschen leicht auf den Rücken, wenn man so sieht. Ja,
leicht.
Viele sagen auch, sie kriegen Rückenschmerzen vom Zusehen bei mir, also je nachdem, wie du es halt siehst. Aber das ist echt schwer aber dass er schon allein so detailliert drüber redet. In dem Interview. Das zeigt schon, dass er wirklich gerade mental wahrscheinlich dazu noch das Problem hat. Nicht nur der Rücken, nicht nur die Darts, sondern auch der Kopf.
Und das zeigt, eingesperrt. Dass der ganz viele innere Gespräche führt, wenn er auf der Bühne steht.
Oh ja.
Und das siehst du ihm gerade an. Ich habe das ganz besonders gegen Ricardo empfunden in Leverkusen.
Schick ihm doch mal das Buch, das du gelesen hast.
Ja, genau. Das müsst ihr eigentlich
machen.
Schick
ihm das doch mal. Ja,
ja, das stimmt. So, und dann die anderen Viertelfinals. Wie gesagt, Martin Schindler haut Johnny Clayton mit 6-3 weg. Es ist dann der Sieg von Dirk van Dijvenbode gegen Damon Hatter. Und Gerben Price kommt gegen Cross durch, die sich beide schwer tun. Es ist dann nur ein 96er Average von Gerben Price. So, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, wann kam die Wende? Wann hat Price angefangen, so unfassbar gut zu spielen? Und wenn du mich fragst, geht das los mit dem 7. Spieltag der Premier League in Nottingham. Das ist der Abend, an dem er dann zumindest plötzlich, nachdem er lange nicht die 100-Plus-Averages gespielt hat, die er vermisst hat, spielt er Halbfinale und Finale in diesem 100-Plus-Bereich. Und dann kommt in der Woche darauf Newcastle, wo er die 115 spielt, knapp gegen Van Gerven im Finale. Und wenn man das mal als Startschuss sieht, hat er danach von 24 Partien 21 Mal mit einem 100-Plus gespielt. Das musst du dir echt mal geben. Jetzt inklusive des Wochenendes hier von Risa. Und das ist natürlich eine Konstanz, die Wahnsinn ist. Der hat auch in den Matches heute, der hat Partien, dieser erste Dart fliegt da rein, der ist so klar in der Birne. Also der führt kein Selbstgespräch gerade. Der hat viele Gespräche geführt im Ellipelli. Viele, aber der ist so klar, der ist so fokussiert, der ist so da. Das ist geil. Das macht so Spaß, das zu sehen. Dann ne, ist ja oft so, ich feiere so gerne die ab, die so gut spielen, weil mir das so eine Freude bereitet. Das macht so eine Freude, dem jetzt zuzuschauen beim Dartspielen. Das sieht einfach aus, aber der hat alles da. Der ist aggressiv, der lacht mal, er hat genau das richtige Timing, was er wann tun muss. Und das ist alles intuitiv. Der denkt null nach. Es läuft einfach alles.
Ich glaube, er ist so ein bisschen im MVG-Modus.
Ja.
Wo er dann auch heute auch das Selbstbewusstsein hat, weil MVG heute im Finale auch relativ viele Darts am Doppel vorbeigeworfen hat am Anfang und lässt Price früh in Führung gehen und zwar 3-0 oder 4-0 stand sogar. Und dass Price da gar nicht drüber nachdenkt, dass er das vor die Füße geworfen bekommen hat, sondern sich wahrscheinlich denkt, ich habe dem so viel Druck gemacht, dass der Fehler macht und deswegen habe ich das Leck gewonnen. Und das ist, glaube ich, die richtige Attitude, in so ein Spiel reinzugehen. Und wenn du mich fragst, wo hat er angefangen, wieder richtig gut zu werden? Ich glaube, es war der Moment, als er die Proto Order of Merit gesehen hat und gesagt hat, ey, Nummer 23 in der Proto Order of Merit, das geht gar nicht. Und ihm ist die European Tour auch wichtig, glaube ich. Und ihm ist auch wichtig, dass er direkt qualifiziert ist über die Top 16. Und er wird jetzt auch, glaube ich, zwei verpassen, weil er ja die Qualis dafür nicht gespielt hat, als er diese kurze Zeit da rausgefallen war und so weiter. Deswegen glaube ich, dass der Moment einfach, wo ihm bewusst wurde, okay, da sieht man, das ist ja diese Einjahresrangliste, die Proto Order of Merit. Und ich finde, die bildet viel, viel besser die aktuelle Form ab, als es die große Order of Merit tut, weil die eben über 2 Jahre geht. Und ich glaube, in dieser Proto Order of Merit willst du relativ weit vorne sein, egal wie du heißt. Und das war, glaube ich, der Moment, wo er nochmal den Fokus neu gelegt hat und gesagt hat, ich muss unbedingt nochmal Gas geben. Und das finde ich auch so faszinierend, dass es solche Sportler gibt, die sich die Leistung so dementsprechend abrufen können, in dem Moment, wo sie brauchen. Und dann auch so explodieren, weil anders kannst du ja das nicht beschreiben. Das ist eine Explosion. Wenn du den siehst, der war ja zusammengekauert, stand mit dem Rücken zur Wand nach der WM. Der war ja das Meme schlechthin über 2 Wochen lang. Nicht nur in der Dartszene, sondern auf jeder Sportseite kam dieses Bild mit diesem Gehörschutz. Und da wieder rauszukommen, aus diesem Loch, also ich sag dir eins, viele andere werden daran zerbrochen.
100%. Das wollte ich gerade sagen. Weil das klang jetzt gerade so einfach, als wenn er das jetzt so hinbekommt, dass er diese Wendung schafft, in so einem kurzen Zeitraum ist sensationell, weil du nämlich genau auf dieser Schwelle bist, wo du vielleicht auch abschmierst. Wie viele sind schon abgeschmiert, genau an dem Punkt, an dem er war, weißt du?
Ja.
Dann kommst du plötzlich nicht mehr in die European Tour rein, du musst dich qualifizieren, das kotzt dich an, spielst schlechte Qualifikationsturniere, zieht dich noch mehr runter, ja. Klappt dann auch in der Premier League nicht und wie das dann so läuft.
Ja, und was mich jetzt interessieren würde, es muss ja irgendwas geben, was ihn wieder dann motiviert. Was motiviert ihn? Ist es jemand in seinem Umfeld, der ihm vielleicht gut zuredet oder ihm nochmal die richtige Einstellung vermittelt, die er haben sollte? Ist es er selber? Ist es sein Background als Ex-Profi-Sportler, sage ich mal, als Ex-Rugby-Spieler? Ist es vielleicht das Rugby an sich, wo du ja ziemlich harte Schläge einstecken musst und trotzdem wieder aufstehen, weil sonst lachen ja alle anderen über dich und sagen, hey, das ist Rugby, komm, stell dich nicht so an und spiel weiter. Ist es, oder ich will einfach wissen, wo ist der Turning Point auch gewesen im Kopf für ihn oder wer hat ihm da weitergeholfen? Und ich will jetzt nicht sagen, dass er beim Mentaltrainer war oder so, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich da in der Richtung ein bisschen Hilfe geholt hat, um sich nochmal neu zu fokussieren. Ja.
Warum denn nicht?
Ja.
Ich meine, ansonsten glaube ich, macht der Erfolg Bock. Also weißt du, wenn du dann wieder spürst, es ist Erfolg da.
Sucht.
Ist Sucht, genau.
Das ist Sucht. Das ist ja, Sucht.
Und das hat der genau, das spürt er jetzt. Ja. Und das macht dem unfassbar Spaß. Ich meine, klar, das ist ja auch, schöner geht's ja gar nicht, ne? Wenn du in so einem Sport, wo du weißt, wie viel Krisen es geben kann und wie es sich wo du dann so einfach marschierst und es klappt. Und der Van Gerven hat das über Jahre gemacht. Der Van Gerven hat das über Jahre gemacht.
Über ein Jahrzehnt fast.
Das ist unglaublich.
Kannst du sagen, ja. Fast ein Jahrzehnt. Auch wieder sehr diszipliniert, der Van Gerven.
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, weil wir die eben die Namen nur so eingeworfen haben, einfach zum Überblick. Auch Flo Hempel war ja mit dabei, hat sein Auftaktmatch gewinnen können, ist in der zweiten Runde dann gegen Josh Rock rausgegangen. James Wilson war es in der ersten Runde, hat er echt kämpfen müssen, aber wann hat er mir, wir haben noch geschrieben kurz, ein so wichtiger Sieg für ihn, endlich noch mal jetzt ein Erfolg auf der European Tour. Gegen Josh Rock, glaube ich, mit 3-6 dann rausgegangen. Nico Springer, wie gesagt, Achtelfinale gegen Damon Hatter verloren mit 3-6. Pascal Ruprecht geht gegen Brandon Dolan leider raus mit 3-6. Aber Dolan spielt auch ein richtig gutes Match. Ich glaube, ein 98er Average. Also das war ansonsten in Ordnung. Und Liam Mandel-Lawrence, wie gesagt, neues Gesicht, neuer Typ, ganz eigener Typ. Gefällt mir verdammt gut. Starkes Turnier gespielt. Dann auch mit diesem engen Match gegen Danny Noppert. Dann war es das, oder?
Ich fand es jetzt einfach nur faszinierend. 8 Titel von Price insgesamt auf der European Tour, 4 davon in Riesa. Also das scheint ihm wirklich zu liegen, das Turnier. Vielleicht ist es auch das, keine Ahnung, das Ambiente und die Unterstützung, weil ja im Osten der Republik ticken ja die Uhren manchmal ein bisschen anders. Und die mögen, glaube ich, solche Typen wie im Price viel, viel mehr, als wir das vielleicht hier im Westen. Also ich will da jetzt nicht irgendwas pauschalisieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Faktor ist, dass diese Menschen im Osten, und ich habe ja 2 Jahre selber in Sachsen gelebt, in der Nähe von Riesa, die sind ganz anders. Das ist eine ganz, das ist kaum zu vergleichen. Also es ist wirklich ganz anders. Faszinierend anders.
Aber ich erinnere mich, Robby, ich war damals, als er zum zweiten Mal das Turnier gewann, noch Master of Ceremonies und habe ihn darauf angesprochen, das spielte für ihn keine Rolle. Riese hatte für ihn damals keinen Stellenwert irgendwie.
Er merkt das wahrscheinlich gar nicht. Er merkt das nicht.
Ja, vielleicht auch das.
Also es muss irgendwas sein.
Ich verteidige den Titel beim Grand Slam of Darts. Okay, das habe ich drauf. Ja. So, das ist fett. Ne? Für ihn hatte das nicht so einen Stellenwert. Vielleicht ist es jetzt auch anders. Du, vielleicht genießt er das auch jetzt, nachdem er diese schwierigen Monate hatte. Kann ich mir gut vorstellen, dass er jetzt auch einen Haken macht und wird denken, ey geil, ich gewinne 4-mal Riesa.
Ja.
Was ist hier los? Ne?
Ja. Aber allgemein würde ich eher noch sagen, es war ja das 100. European Tour Turnier.
Ja.
Tolle Serie, inzwischen für viele Spieler auch sehr, sehr wichtig geworden, glaube ich. Dan Dawson sagt ja immer, the biggest tour in Sports, also nicht nur in Darts, sondern in Sports. Und auch wenn du mich jetzt nicht gefragt hast, habe ich mir hier 4 Spieler aufgeschrieben, die für mich die European Tour bisher geprägt haben. Mag jetzt den einen oder anderen ein bisschen überraschen. Für mich sind das Van Gerven, Price, die 2 Finalisten heute und dazu
Van
noch
Gerven, weil er die meisten Sieger hat, ne? mit
heute
35
sein 46.
Erfolgen,
ne? Halbfinale dort gewonnen, 35 Turniere gewonnen, also ist schon heftig. Und für mich noch 2 weitere, Die muss ich, glaube ich, erwähnen, weil die irgendwie in allen Listen bei der European Tour irgendwie auftauchen. Menzo Suljovic und Kim Halbrechts. Das sind so zwei Namen, die gehören für mich fix zur European Tour dazu. Und Fun Fact, im allerersten PDC European Turnier in Wiener Neustadt war Adrian Lewis auch qualifiziert, hat abgesagt. Und im 100. war er auch wieder qualifiziert und hat abgesagt. Lewis ist wieder, du kommst nicht an den Typen vorbei. Das ist schon echt faszinierend. Und ganz kleiner, vielleicht nochmal so ein Fun-Fact. Ich habe mir das Finale heute angeguckt und habe mich wahrscheinlich wie viele andere gewundert beim Walk-On. Sag mal, wo ist denn der Price? Die Musik läuft und läuft und läuft und der Price kommt einfach nicht rein. Keine Ahnung, was da los war. Irgendwie war man sich da wohl nicht einig, aber er ist ja dann tatsächlich noch gekommen, aber das fand ich so ein bisschen, das habe ich, glaube ich, auch noch nie so wirklich erlebt auf der European Tour, dass jemand einfach nicht beim Walk-On erscheint. Gut.
Ja, dann Mensch, ich meine, das haben wir schon irgendwie gehabt. Ne? Passiert uns dann, das kann ich dir genau sagen, wenn es heißt, okay, es sind alle bereit, geh rauf auf die Bühne als Master of Ceremonies und dann stehst du da und dann heißt es plötzlich unten, wo ist der Spieler? Dann war der vielleicht noch gerade auf der Toilette oder was auch immer er gemacht hat. Er ist halt nicht da. Dann fängst du da oben, stehst schon mal da oben und dann heißt es ein bisschen Strecke machen und jetzt ziehen wir ein bisschen. Nur irgendwann ist halt auch Ende. Weißt du, was genau, sollst du da noch sagen? Ne? Mehr als ankündigen kannst du ja nicht. Und dann muss die Kamera einfach ein bisschen ins Publikum schwenken, damit das nicht ganz so stark auffällt. Also das waren die International Darts Open 2023, das dritte European Tour Turnier in diesem Jahr. Und wir kommen zum Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche geht an Robin Knoche. Das ist ja fast ein Reim. Und irgendwie auch so ein bisschen an Union Berlin. Sagt dir Robin Knoche was?
Nein.
Ja, das habe ich mir gedacht. Ist auch gar nicht schlimm. Robin ist Abwehrchef bei Union Berlin. Die 31. In Braunschweig, glaube ich, geboren, hat dann lange in Wolfsburg gespielt, ist also sozusagen seine Heimat und ist dann 2020 zur Union gekommen. Und Robin Knoche war jetzt am Mittwoch bei diesem Darts-Event mit dabei. Der hat zusammen mit dem Physio, mit Robert, haben die Doppel gespielt und haben am Turnier teilgenommen. Und ein ganz feiner Kerl, einer, der überhaupt keine Allüren hat, der auch cool war, weil wir sind mit Robert und Robin dann noch in die Umkleidekabine mal rein, wollten wir so sehen, so was es da für Fitnessräume und Behandlungsräume gibt. Das ist ja da alles ein bisschen kleiner und nicht so üppig wie bei den ganz großen Vereinen. Und natürlich auch raus auf den Rasen und noch ein Foto gemacht. Das ist ja das Geile bei Union Berlin, dass das Stadion ja fast nur aus Stehplätzen so ungefähr besteht, auch wenn sie jetzt aufstocken wollen, das soll ja das größte oder das Stadion werden mit den meisten Stehplätzen und die Karten 14 bis 16 Euro. Hör mal, ich hatte jetzt vor, Robby, diese Woche zu den Bayern zu gehen, Osterferien mit den Jungs, mit den Kindern und dachte, komm, schau mal eben nach. Da wird dir der Sitzplatz mal eben für schlanke 85 Euro angeboten. Das heißt, du gehst mit vier Kindern dahin und da kannst du mal irgendwie 350 Euro, da hast du noch nichts gegessen und warst noch nicht, also nicht geparkt und nichts. Also 400 Euro für 90 Minuten Fußball? Das sehe ich nicht ein. Das mache ich auch nicht. Das geht doch nicht, oder?
Nee.
Und das finde ich und das finde ich geil bei Union, wie gesagt, die genau darauf achten. Ne? Es ist ja, du musst ja Mitglied sein, um überhaupt da reinzukommen. Da wird ja an jedem Spieltag ausgelost, wer dann dabei sein darf. Und Robin war cool. Weißt du, normalerweise, wenn du solche Sponsoren-Events hast und dann machen Spieler mit, die sind dann da, die schütteln ein paar Hände, die machen ein bisschen Talk und nach anderthalb Stunden sagen die, ciao, ich bin wieder weg. Robin und Robert waren bis zum Ende da, ne, nachdem man noch Verabschiedung, dann erst kamen sie noch vorbei und haben viele Darts geschmissen. Der spielt auch gut Dart. Und habe so ein paar Partien von dem auch dann mit kommentiert. Und das fand der geil. Und dann siehst du auch, das mag ich ja so. Und dann ist er Sportler. Der verkrampft nicht, weil ich daneben stehe. Der wird besser in dem Moment. Der wird besser und kriegt eine gute Konstanz rein. Und hat immer diese Matches dann auch gewonnen. Und einfach ein ganz netter Kerl. Und es hat mich sehr gefreut, den kennengelernt zu haben. Und auch wenn es jetzt nicht der Megastar der Bundesliga ist, vielleicht wird er das ja noch, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall ein toller Fußballer, ein toller Mensch und ein guter Dartspieler. Und der kriegt in dieser Woche völlig verdient den Paulke der Woche. Applaus!
Ja, und ich muss ja sagen, wenn er den Paulke der Woche kriegt und du ihn sympathisch findest, dann muss es ein guter Typ sein. Dann zweifle ich da nicht eine Sekunde daran.
Nee, oder?
Nee. Robin Knoche.
Ja, Robin Knochen, ich kann dir sagen.
Geiler Name für einen Verteidiger. Weltklasse, ich liebe das.
Ja, und der hat ja auch Spaß mit Flo und mit Max, weißt du, das macht immer noch Bock, einfach mit Sportlern aus anderen Sportarten zusammen zu reden. Ne?
Und das habt ihr zusammen mit Elton gemacht.
Ganz genau.
Damals. Ja. Da muss ich noch ganz kurz sagen, weil ich finde es ja auch cool, als du mir gesagt hast, Elton, die Firma Elton begleitet mich ja über 200 Tage im Jahr. Wusstest du das? Das ist kein Witz. An meinen Füßen. Füßen.
Der Sicherheitsschuh.
Ich komme nämlich aus der Arbeiterklasse und das Witzige ist ja, es ist echt kein Witz, wir kriegen eine gewisse Summe zum Arbeitsschuhe kaufen bei mir in der Firma. Und die Elton-Schuhe gehen immer drüber über das, was wir erstattet kriegen. Ich kaufe mir aber trotzdem immer wieder diese Elton-Schuhe, weil die extrem bequem sind und weil die so einen geilen Verschluss haben, so ein geiles Verschlusssystem und ich liebe das einfach. Deswegen fand ich das so cool, weil ich habe die immer dabei. Also Elton ist not in my heart, but on my feet. Gute Marke.
Sehr gut. Sehr, sehr gut. Mir fällt gerade ein, ich habe, glaube ich, in dieser Woche habe ich eine Nachricht bekommen bezüglich eines Darts-Vereins. Hast du Nachrichten bekommen?
Ja. Ich habe noch eine, würde auch passen.
Ja, gerne.
Passt nämlich zu der Mainzer Ausgabe. Da hat sich nämlich noch keiner gemeldet, großartig, und wollte die Nummer haben von dem Mainzer Bub hier, der Kopie. Aber es hat jemand geschrieben, und zwar der Ramon. Grüß dich, Robert, und natürlich auch Elmar. Erstmal vorweg, mega geiler Podcast und ich höre ihn jede Woche. In der Folge 141 habt ihr über jemanden gesprochen, der einen Verein in der Nähe von Mainz sucht. Ich spiele seit circa einem Jahr in einem Steel-Dart-Verein in Wiesbaden. Ist ja Nähe Mainz. Wir sind die IQ-Darter. Unser Verein hat mittlerweile circa 50 Mitglieder und wir spielen sowohl in einer freien Liga als auch im HDV, dem hessischen Dartsverband. Und wenn er möchte, kann er sich gerne bei mir melden und wir können ihn zum Training einladen. Unser Training ist immer donnerstags im Klabautermann-Pub in Wiesbaden. Und deswegen habe ich diese Nachricht auch jetzt vorgelesen. Klabautermann-Pub in Wiesbaden ist ein super Name. Wiesbaden-Schierstein. Gerne kannst
aber Aber dann kann man auch sagen, Darts verbindet, weil ich glaube, Mainz und Wiesbaden ist so in eine Kleinausgabe von Köln-Düsseldorf.
Echt? Tatsächlich?
Ja.
Das wusste ich nicht.
Ja,
also fußballtechnisch gesehen.
Nein, nicht allgemein. Fußballtechnisch. Naja,
okay.
Genau. Ja, ja.
Okay.
Also Wiesbaden, die etwas schickere Stadt und die Mainzer da.
Ja, wo aber die Wiesbaden, ich glaube, Darts verbindet immer. Darts verbindet immer.
Ja.
Ja. Gerne kannst du unseren Verein in der nächsten Folge erwähnen. Nee, mache ich nicht. Das würde uns ganz besonders freuen. Weiterhin viel Spaß und Erfolg mit eurem Podcast. Liebe Grüße von Ramon und den IQ-Datern aus Wiesbaden-Schierstein.
So, dann hab ich noch hier eine Nachricht von, das ist ein englischer Name, Nathan Burridge, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der schreibt: Hallo Elmar, ich würde gerne die Chance nutzen, unseren Dartverein vorstellen. Wir sind die Lions aus Koppenbrügge in der Nähe von Hameln. Wir sind eine familiäre Truppe aus 20 Spielern in zwei Mannschaften. Gegründet haben wir uns im Jahre 2012, genauso wie die European Tour, kann man da vielleicht noch ergänzen. Und wir sind seitdem stetig gewachsen. Unser Training ist jeden Freitag um 19 Uhr. Jeder ist willkommen, egal ob erfahrener Spieler oder blutiger Anfänger. Und vergesst nicht, liebe Zuhörer, diesen Satz möchte ich gerne nochmal vorlesen. Und vergesst nicht, liebe Zuhörer, ob ihr wollt oder nicht, 5 Sterne sind Pflicht.
Yes, yes, yes. Sehr geil.
Sehr geil.
Ja. Wo sind die? In der Nähe von Hameln.
Hameln, ja.
Ja.
Die Lions in Koppenbrügge.
Koppenbrügge. Ist gut. Koppenbrügge mit Doppel-G.
Mit Doppel-P und Doppel-G. Ja.
Sehr schön.
Koppengrübbe, ja.
Sehr schön. Gut. Ach, ja, ich kriege immer mal wieder solche Nachrichten. Gerne auch nochmal der Aufruf, schreibt uns das ruhig.
Ja.
Wir können natürlich nicht jeden vorlesen, aber wir machen das gerne.
Ja.
Ich bin ja in meiner, ja, in Anführungszeichen, Karriere in vielen, vielen Dartsvereinen gewesen. Drin, draußen, wie auch immer. War schon interessant immer. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass du so viele verschiedene Menschen triffst und was das für Charaktere sind, weil ich heute nochmal von dem Instagram-Kanal The Red Bit, wo ich ja immer wieder diese kleinen Fun Facts auch rausziehe, gelesen habe, die haben heute so ein bisschen, oder er hat heute ein bisschen Tonči Restovič abgefeiert, meinen ehemaligen World Cup of Darts Partner, der ja Rechtsanwalt, Politiker ist bei den Sozialdemokraten in Kroatien, kroatischer Monopoly-Meister, war auch schon auf der European Tour vertreten und vielleicht nochmal für The Red Bit, den heißt nichts geschrieben, aber ganz berühmt ist Tonči übrigens, pass auf, das glaubst du nicht. Die berühmteste Sache, für das er am meisten berühmt ist, der hat in den 90er Jahren mal das Staatsoberhaupt von Kroatien, damals das allererste nach der Unabhängigkeit, wohl geohrfeigt bei einer Veranstaltung. Und das war damals wie, keine Ahnung, der war wie die Queen, der war unantastbar. Und weil er eben damals schon als junger Student, wie auch immer, nicht einverstanden war mit der Politik dieses Staatsoberhauptes, kam der wohl auf ihn zu, wollte ihm die Hand geben, dachte, das wäre so ein junger Anhänger und der Tonči, zack, so, jetzt habe ich es rausgehauen. Okay. Ja, Tonči ist ein Rebell.
Ein Revoluzer.
Absolut.
Ja.
So.
Was machst denn du die Woche? Osterferien kennst du noch gar nicht so, weil deine Kinder nicht in dem Schulalter sind.
Nee, die gibt's zwar, weil das heißt eigentlich nur, dass der Größere dann und diese paar Tage, wo er in Betreuung ist, vormittags dann zu Hause bleibt. Aber ich bin ab Samstag dann auch wieder in München zum Expertendasein. Wie heißt der? Der German Darts Grand Prix ist das? Oder der European Darts Grand Prix ist in Sindelfingen. Der German Darts Grand Prix ist in München. Da geht ja immer über die Osterfeiertage. Werde mich dann wahrscheinlich auch da so ein bisschen unters Turnier mischen. Bevor es losgeht, mal wieder.
Ach, cool.
Ich hoffe, ich kann mich da blicken lassen und habe noch nicht irgendwelche Fäden vergessen, die ich da mal hinterlassen habe oder Streitigkeiten. Aber wird schon alles gut gehen. Oder irgendwas im Podcast gesagt, was der ein oder andere nicht mag. Auch das soll mal passieren. Ja. Ich kriege auch Kritik. Das kannst du nicht glauben, oder? Ich kriege tatsächlich auch mal Kritik. Und ansonsten.
Ernsthaft?
Ja, muss ich.
Zu mir sind sie alle unheimlich nett und streicheln nur. Ja.
Und eine Sache wollte ich dir noch sagen. Hat mich total gefreut diese Woche, weil es mich zum Nachdenken gebracht hat. Ich war beim Arzt diese Woche, weil ich krank war und komme zurück nach Hause und mein älterer Sohn, der 3 Jahre alt ist, also älter, fragt mich, wo ich war. Ich sage, ja, war beim Arzt und fragt mich, wie er heißt. Und dann fragt er nur noch, ist der nett, der Doktor? Und ich sage, ja, der ist nett. Und das war es dann. Mehr wollte er nicht wissen. Er wollte nicht wissen, ob der dick ist, dünn ist, ob der weiß, schwarz, hetero, sonst irgendwas ist, der wollte nichts wissen, welchen Glauben der hat. Der wollte nur wissen, ist der nett? Und ich sage zu ihm, ja, der ist nett. Und dann hat er gelächelt, war zufrieden und das war's. Und ich glaube,
das ist ja cool.
Das bringt dich als Erwachsener ganz schön zum Grübeln, weil du denkst, ja, das ist doch eigentlich. Das ist doch das Einzige, was wichtig ist. Alles andere ist doch völlig uninteressant. Oder?
Das ist das Coole an den Kindern, dass die immer wieder uns den Spiegel ja vorhalten mit ihrer Einfachheit und ihrer Natürlichkeit zeigen, worum es im Leben geht.
Ja. Ne?
So, so, so simpel und so geil, weil es so easy ist irgendwie. Ne? Ja. So.
Mein erhellender Moment diese Woche.
Schön.
Ja.
Und ich finde, damit können wir auch Folge Nummer 129, 143.
Hör auf, du bringst mich auch schon durcheinander hier.
In aller Ruhe zu Ende bringen. Habt eine gute Woche. Klar, Donnerstag Premier League, natürlich auch auf The Zone und dann auch logischerweise das Turnier von München. Und ja, dann hören wir uns, oder? Ich würde sagen, ja.
Definitiv, ja. Immer, mach's gut.
Bobby, gute Bis Nacht. Dann. Und euch gute Tage. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.